Eine der wunderbarsten Darstellungen des Lammes, des Sohnes Gottes, findet sich in der Offenbarung Kapitel 1. Und deshalb bitte ich euch, schlagt einmal Offenbarung Kapitel 1 auf. Wir werden uns heute Morgen wieder unserer Betrachtung von Gottes Wort zuwenden. Und ich möchte euch den ersten Blick auf unseren Herrn Jesus Christus geben, wie dieser uns in der großartigen Offenbarung dargestellt wird. Offenbarung Kapitel 1 und die Verse 9 und folgende, wo es heißt, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und ich wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Nun, Johannes hat hier eine unglaubliche Vision und was er sieht, ist nichts anderes als unseren Herrn Jesus Christus, das Alpha und Omega. Und er sieht Christus in seiner Vision, wie er sich unter den 7 goldenen Leuchtern bewegt. Diese Leuchter repräsentieren die 7 Gemeinden in Vers 11. Und die 7 Sterne in seiner Hand sind laut Vers 20 die 7 Diener jener Gemeinden. Was seht ihr hier? Ihr seht Christus unter seinen Gemeinden und die 7 Gemeinden von Kleinasien, die hier aufgeführt sind und an die in Kapitel 2 und 3 Briefe geschrieben wurden, sind stellvertretend für alle Formen von Gemeinden in der ganzen Kirchengeschichte. Und hier seht ihr ein Bild unseres Herrn unter seinen Gemeinden, unter seinen Anhängern, wie er sich um die Gemeinde kümmert, die er mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Und daran, ihr Lieben, hat sich bis heute nichts geändert. Ich glaube, unser Herr ist lebendig und aktiv in seiner Gemeinde. Und heute ebenso wie damals. Und die Vision, die Johannes hat, ist nicht nur eine Vision für jenen Ort und für jene Zeit, sondern eine Vision für die gesamte Zeit der Gemeinde. Es ist nämlich so, dass Christus immer noch lebt und unter seiner Gemeinde ist. Und in Vers 13 bemerkt ihr, dass er ein bodenlanges Gewand trägt, umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und wenn ihr das genau betrachtet, werdet ihr feststellen, dass dies das Gewand eines Propheten sein könnte. Es könnte aber auch das Gewand eines Priesters sein. Es könnte ebenso das Gewand eines Königs sein. Und ist es nicht passend? Es ist tatsächlich so, dass er König, Priester und Prophet in einer Person ist. Er ist als Herrscher inmitten seiner Gemeinde. Er wandelt umher in seiner Gemeinde. Er wandelt umher in der Gemeinde, die er baut. In Vers 14 sehen wir, dass sein Haupt und seine Haare weiß wie Wolle waren, weiß wie Schnee. Und das deutet auf seine absolut und äußerst reine Heiligkeit hin. Und so wandelt der heilige Sohn Gottes, der perfekte König und Priester und Prophet in seiner Gemeinde umher. Und dabei, so lesen wir in Vers 13, waren seine Augen wie eine Feuerflamme. Das ist ein durchdringender Blick. Während er in seiner Gemeinde umherwandelt, suchen seine Augen nach den Stärken und Schwächen. Seine Augen durchdringen die Oberflächlichkeit, um zu bestätigen und auch festzustellen, was tatsächlich vor sich geht. Das ist eine wunderbare Sache zu wissen, dass Christus in seiner Gemeinde lebendig ist. Und sie ist nicht unser Werk, sie ist sein Werk. Und dieses Werk hängt nicht von unserer Klugheit ab. Noch bleibt es uns überlassen, herauszufinden, was wir machen sollen oder was getan werden sollte, ja, sondern Christus lebt in seiner Gemeinde und er forscht mit einem durchdringenden Blick. Und seine Füße sind wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und das sind die Füße und die Stimme des Gerichts. Und wenn er in der Gemeinde Dinge findet, die ihm missfallen, kommt er im Gericht. Er spricht im Gericht zu jener Gemeinde. Nun, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum liest du uns das jetzt gerade vor? Nun, es ist eine gute Stelle, um heute anzufangen und uns an Folgendes zu erinnern. Wir sind die Gemeinde, die Christus baut. Wir sind der Leuchter, um den Christus sich kümmert. Wir sind gewissermaßen das Licht, das Christus einstellt, und er tut das mit seinem durchdringenden Blick. Er strebt danach, das in uns zu finden, was nicht im Lot ist, und es mit dem Donner seiner Stimme und der Kraft seines eigenen züchtigenden Gerichts zu konfrontieren. Und das tut er, weil er danach strebt, uns zu läutern. Wenn wir uns dieser Läuterung widersetzen, wisst ihr, was er dann macht? Dann wird er uns den Segen entziehen. Und in Offenbarung 2 und 3 gibt es einige Gemeinden, die gelobt, die meisten jedoch verurteilt wurden, weil der Herr dort nicht fand, wonach er suchte. Und in gewisser Weise stehen auch wir in Offenbarung 1. Und Christus, unser Herr, wandelt auch in der Bibelgemeinde Berlin. Und ich glaube, dass er lobt und auch verurteilt. Ich glaube, dass er sucht und segnet. Und ich glaube, dass er sucht und züchtigt in dem Ausmaß, in dem er Dinge entdeckt, die im Einklang mit seinem Willen sind oder Dinge, die es eben nicht sind. Leute, deshalb bete ich ständig für uns. Wenn ich hier stehe, euch Gedanken zum Wort Gottes mitteile und euch einfach auch mein Herz damit ausschütte, dann stehe ich an der Stelle, wo Christus stehen würde. Ich stehe hier in seinem Namen, um euch zu sagen, was seine suchenden Augen sehen möchten und manchmal sehen können, zu anderen Zeiten leider nicht sehen können. Aber ich bin genauso, wie Thomas es gesagt hatte, kein gesalbter Prophet in irgendeiner Art und Weise, der besondere Gottesoffenbarung erhalten hat und sich von den anderen Predigern unterscheidet. Ich glaube einfach, dass der Geist Gottes uns zu diesem Punkt in unserer Gemeinde geführt hat, als er mich unter seiner Leitung für diese Serie mich entschieden ließ. Und als ich mich dafür entschieden habe, ich hatte noch viele andere Dinge im Kopf, die ich hätte aussuchen können, aber zu dieser Serie sah ich mich einfach getrieben. Und ich habe wirklich besonders reagiert darauf. Es ist interessant. Es ist wirklich interessant. Ich habe mehr Schreiben und Bemerkungen bekommen nach den letzten Predigten als zu irgendeiner anderen Zeit. In der letzten Woche allein haben mehrere Leute mir geschrieben. Und der Inhalt eurer Bemerkungen ist einfach ermutigend. In der letzten Woche schrieb mir jemand: Danke für die Predigten. Es ist so viel, was mir klar wird, was ich an mir und meinem Verhalten ändern darf nach deinen Predigten. Okay? Und jemand anders sagte mir: Ich habe meine Sünden erkannt und ich möchte aufräumen damit. Danke dafür. Das ist eine Ermutigung für mich. Denn ich habe gesehen, wie Gott unsere Herzen durch diese vergangenen Sonntage auch berührt hat. Und deshalb möchte ich heute Morgen zu unseren Gedanken über die Anatomie einer Gemeinde zurückkehren und damit Christus unsere Gemeinde noch ein bisschen mehr durchdringen kann, damit wir sehen, was wir sehen müssen. Nun, über das Skelett haben wir bereits gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, als seien wir ein Körper, und wenn wir die Analogie eines Körpers verwenden und wie ein Körper sind, brauchen wir ein Skelett. Und wir haben über die Dinge gesprochen, die ein Skelett oder eine Grundstruktur ausmachen. war die hohe Sicht Gottes, die absolute Autorität der Schrift, die Klarheit der biblischen Lehre, persönliche Heiligung und ein Verständnis der geistlichen Autorität. Und wir sind dann zu den inneren Organen übergegangen, das Durchströmen der Lebenssäfte. Ebenso wie in einem Körper ist der Leib Christi für seine Existenz von diesen inneren Organen abhängig. Wir sind also von gewissen geistlichen Einstellungen abhängig und diese Einstellungen müssen den ganzen Leib durchströmen. Und ich habe euch die wichtigsten Einstellungen vorgestellt. Wir haben über diesen Gehorsam gesprochen, der meiner Meinung nach als das vorrangige, als wichtigste auch Einstellung anzusehen ist. Die Einstellung der Demut, die Einstellung der Liebe, der Einheit, des Dienst, der Freude, des Friedens, der Dankbarkeit, der Selbstdisziplin, der Verantwortung und der Vergebung. Und da sind wir beim letzten Mal vor 14 Tagen stehen geblieben. Nun, all dies sind Einstellungen, die in uns als Kinder Gottes gefördert werden müssen. Und wenn der Herr jetzt durch seine Gemeinde wandelt, wenn er durch seine Gemeinde geht, dann sind das diese Dinge, nach denen er sucht. Er sucht Menschen, die sich durch die Einstellung der Liebe, des Friedens, der Disziplin, der Hoffnung, des Dienstes, der Freude und all diesen Dingen ausrichten. Er sucht diese Einstellung. Er sucht hinter der Fassade, um zu sehen, was in unserem Herz ist. Ja, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und wir haben bereits über 11 Einstellungen gesprochen und ich werde euch heute Morgen die letzten 5 geben. Wir werden heute mit der Thematik der Einstellung zum Ende kommen. Die 12. Einstellung, ihr könnt mitschreiben auf euren Blättern, ist Abhängigkeit. Abhängigkeit. Negativ ausgedrückt wäre es die Einstellung der Unzulänglichkeit oder das Gefühl, dass ihr nicht ausreichend seid, sodass es eine grundlegende Abhängigkeit in euch gibt. Und das ist für einige Menschen, besonders für fähige Menschen, nicht sehr einfach anzunehmen. Und auch für gut funktionierende Gemeinden ist es sehr schwer zu schlucken. Wenn alles läuft wie eine gut funktionierende Maschine, wo sich alles bewegt, wo Dinge erledigt werden, wo kompetente, fleißige und kreative Menschen wirken, ist das sehr schwer anzunehmen. Wir können zu dem Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, wir können alles und wir verlieren dieses Gefühl der Unzulänglichkeit. Wir verlieren das Gefühl der Abhängigkeit, weil wir herausgefunden haben, wie wir die Dinge tun können. Und was wir dabei wirklich tun, wenn wir nicht vorsichtig sind, ist, dass wir Gott eliminieren. Gott ist nicht mehr dabei. Gott wird ausgeklammert. Ihr kommt dann zu einem Punkt in eurem Dienst, wo ihr durch die Stärke eurer Mitarbeiter und eure kreativen Leute und die Programme, die bereits laufen, einfach Tschüss zu Gott sagt und euch einfach auf und davon macht. Selbst wir als relativ kleine Gruppe von Gläubigen können das tun, denn wir haben so viel und Gott hat uns so gesegnet. Wenn wir das tun, dann sind wir manchmal wie Israel, die in das Land gekommen waren und ein Land erbten, für das sie nicht wirklich gearbeitet haben. Sie haben sich an Brunnen gelabt, die sie nicht selbst ausgehoben haben und so vergessen wir Gott. Und auch sie taten es. Wir kommen einfach vom Weg ab mit unseren Aktivitäten und selbst unseren tollen Ideen und den vielversprechenden Hoffnungen und all den herausfordernden Gedanken vergessen wir Gott. Leute, der Punkt ist, dass wir wirklich nie etwas tun wollen, das wir nicht als Gottes perfekten Willen für uns erachten. Und deshalb müssen wir eine Einstellung der Abhängigkeit bewahren. Abhängigkeit. Und wir könnten von vielen Blickwinkeln aus darüber reden. In Psalm 19 sagt David, bewahre mich vor mutwilligen Sünden. Es ist so leicht einfach voranzupreschen, ohne wirklich von Gott abhängig zu sein und ohne nach dem Herzen und Verstand Gottes zu suchen. Ja, wir können zum Beispiel aus irgendeinem Treffen herausgehen und Entscheidungen getroffen haben und dass wir jenes oder dieses tun wollen. Aber wo ist das Gebet? Wo ist das Gefühl der Abhängigkeit? Wo ist die Geduld, dass wir auf Gott warten? Wo ist das Fragen nach seinem Willen? Leute, wir wollen sicher sein, dass wir im selben Tempo, in dieselbe Richtung, mit demselben Ziel voranschreiten wie Gott. Denn es ist Christus, der seine Gemeinde baut. Und du und ich, wir wollen ganz gewiss nicht mit ihm konkurrieren. Wenn wir das tun, dann haben wir von vornherein verloren. Aber wir können so leicht uns in mutwillige Sünden verrennen, leichtfertig vorangehen. Wir haben große Gedanken und schon geht es los. Ein alttestamentliches Beispiel aus dem Leben von David kann das vielleicht ein bisschen illustrieren. Der König David kommt zu der Erkenntnis und sagt, Mensch, ich sitze hier in so einem tollen Palast und Gott sollte da in so einem Zelt wohnen? Das ist keine gute Idee. Oh, ist lobenswert, ne? Ist wirklich lobenswert. Und so geht er zu Nathan, dem Propheten, und sagt, Nathan, ich möchte Folgendes tun. Und er erklärt alles, was er machen will. Und Nathan sagt, oh, toll, lobenswert. Geh und tu, was dein Herz dir sagt, David. Es ist eine großartige Idee. Aber Gott dachte da ganz anders. Und er schnappte sich Nathan und sagte, hey, Nathan, du hast keine Rücksprache mit mir gehalten. Wer hat dir gesagt, dass du ihm das sagen sollst? David wird mir nie ein Haus bauen, denn er ist ein Mann mit blutbefleckten Händen. Wie ihr wisst, ist es schließlich Salomo, der dieses Haus Gottes baut, den Tempel. Aber wir alle können so schnell sein und denken, oh, was für ein super Gedanke. Wie toll dieses oder jenes das wäre. Wir könnten eine Bibelschule gründen oder wir könnten ein Seelsorgezentrum aufbauen. Oder vielleicht sollte ich die oder jene Person heiraten. Vielleicht hat jemand eine großartige Idee oder eine großartige Schau in Bezug auf, was getan werden sollte. Aber genau da muss ich und auch du zu dem Punkt der Abhängigkeit zurückkehren. Zum Gefühl der Unzulänglichkeit, das mich dazu treibt, das Herz und den Verstand Gottes zu suchen. Nun, manchmal müssen wir vielleicht Dinge allein beginnen, bei dem Gott nicht mit von der Partie ist, damit wir uns weit aus dem Fenster lehnen und auf die Nase fallen. Das hilft oft, dich von deinem Eigensinn zu heilen. Aber wovon ich hier wirklich rede, ist von Gebet. Ich rede von Gebet. Und die Gemeinde muss diese Einstellung des Gebets und der Abhängigkeit haben. Leute, passt einmal gut auf. Wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sein sollten. Wir kommen in die Gemeinde und wir genießen gewisse Dinge. Wir kommen hierher und es ist alles bereit, alles diese wunderbaren Programme, es sind Dienste da. Und wir könnten der Vorstellung erliegen, dass wir uns einfach nicht mehr auf Gott verlassen müssen. Aber das kann sich im Handumdrehen ändern. Es muss diese Abhängigkeit geben. Betrachtet für einen Moment einmal Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 möchte ich kurz dieses Konzept der Abhängigkeit euch vor Augen malen. An dem Beispiel Jesu mit seinen Jüngern. Johannes 14 ist uns sehr vertraut. Unser Herr ist dabei, sich zu verabschieden. Die Szene hier spielt im oberen Saal. Und es ist das letzte Gespräch unseres Herrn Jesus Christus mit seinen Jüngern. Er verheißt ihnen so viele wunderbare Dinge, vor seinem Tod natürlich, das letzte Gespräch, weil sie wirklich Angst haben. Sie haben sich für wirklich alles auf ihn verlassen. Sie haben sich seit 3 Jahren auf ihn verlassen. Sie sind ihm nachgefolgt und er hat ihnen Essen zubereitet. Er speiste sie, er hat sogar Fische gefangen, damit sie ihre Steuern zahlen konnten. Er hatte ihnen alles erzählt, was sie über das Reich Gottes, über Gott, über die Menschen, über die Sünde, über Gerechtigkeit wissen mussten. Sie waren vollkommen von ihnen abhängig. Und jetzt ist er im Begriff, sie zu verlassen und sie waren besorgt. Kann man verstehen, oder? Sie waren sehr besorgt, weil sie sich ihrer Abhängigkeit bewusst geworden waren. Sie brauchten ihn dringend. Selbst wenn er bei ihnen war, wussten sie ständig nicht weiter. Und deshalb waren sie sich ihrer Abhängigkeit sehr bewusst. Und als er ihnen ankündigte, dass er sie verlassen würde, wisst ihr da, was da eingesetzt hat? Panik! Das große P in ihren Augen. Absolute Panik! Aber Inmitten von all dem spricht er ihnen gegenüber eine wunderbare Verheißung aus. Und die befindet sich in Johannes 14, in den Versen 13 und 14. Da sagt er, und alles, was ihr bitten werdet, meinen Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Oh Mann, ein besseres Versprechen kann es nicht geben, oder? Alles, worum wir in seinem Namen bitten, wird er tun. Und was bedeutet das? Bedeutet das wirklich alles, worum wir bitten? Nein, sondern alles, worum wir in seinem Namen bitten. Und was bedeutet das? Bedeutet, dass wir am Ende eurer Gebete einfach hier den kleinen Satz hinten anfügt, im Namen Jesu Christi, muss Gott das Erbetene dann tun? Nun, so denken manche Leute. Aber im Alten Testament sagte Gott, mein Name ist, ich bin der ich bin. Mit anderen Worten, mein Name ist all das, was ich bin. Und der Name Christi ist all das, das er ist. Wenn ihr also um etwas bittet, das mit der Person und mit seinen Werken und seinen Willen, mit seinem Wunsch und seinen Plänen, seinen Zielen im Einklang steht, dann wird er es tun. Das bedeutet nicht, dass ihr um irgendetwas bitten könnt und es bekommt, wenn ihr nur diesen kleinen Nebensatz hinten anfügt an das Ende des Gebets. Es bedeutet, wenn ihr im Einklang mit seinem Willen und seinem Zweck bittet, dann wird er es tun. Und so müssen wir als Gläubige lernen, ein Leben der ständigen Abhängigkeit zu führen, indem wir beten, Herr, was immer dein Wille sein möge, das tu. Tu dein Willen. Leute, dann gibt es auch keine Bitterkeit auf unerhörte Gebete. Wenn wir von ihm abhängig sind und unsere Gebetsanliegen und Handlungen seinem perfekten Willen entsprechen lassen, wird der Vater verherrlicht, weil der Vater tut, was er für seine eigene Herrlichkeit tun will. Und der Dienst, der ausgeführt wird, dann der Dienst Gottes im Namen des Sohnes ist. Genau das wollen wir hier in unserer Gemeinde in Hohenschönhausen tun, oder? Stimmt das? Amen. Jawohl. Wir wollen nicht einen Dienst voller kluger Menschen. Wir wollen nicht einen Dienst voller kreativer Menschen. Wir wollen den Dienst, der von Gottes Geist geprägt ist. Im Namen Gottes, für die Herrlichkeit Gottes, wollen wir den Dienst tun. Ich rede hier nur von einer allgemeinen Perspektive, aber in unseren Herzen muss es ein Gefühl der Unzulänglichkeit geben, um zu wissen, was wir tun sollen und wie wir es am besten tun, muss es ein Wissen geben, das uns in unsere Abhängigkeit von Gott treibt, wo wir inmitten unserer Gebete nach dem rufen, was Jesus von uns will. Und das ist so wichtig. Das ist übrigens auch der Kern des Gebetes der Jünger in Lukas 11, wo sie zu Jesus kamen und sagten, Herr, lehre uns zu beten. Und er sagte, ihr sollt auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Mit anderen Worten, dein Name werde verherrlicht. Heilig ist dein Name. Abgesondert sei dein Name. Einzigartig sei dein Name. Mit anderen Worten, Herr, wir wollen lediglich, dass du verherrlicht werden mögest, dass dein Name erhoben werden möge für alles, was du bist und dass alles, was du willst und anstrebst, geschehen möge. Und darauf folgt was? Dein Reich komme. Tu dein Werk auf deine Weise in deinem Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Gebet beginnt also nicht, give me, give me, give me, gib mir, ja, nicht immer nur die Hand aufhalten, sondern geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und bis wir diese Perspektive angenommen haben, ihr Lieben, haben wir kein Recht, um irgendetwas zu bitten. Und so wird uns hier durch das Muster des Gebetes vermittelt, auf eine Weise zu beten, die unsere Abhängigkeit ausdrückt. Eine gewisse Unzulänglichkeit, die Gott anruft, sein Werk auf seine Weise zu tun. Und das ist bei uns in der Bibelgemeinde immer das Ziel gewesen. Das ist immer unser Wunsch gewesen, dass Christus seine Gemeinde baut. Und es ist so wunderbar, dass wir einen Teil daran haben dürfen. Leute, wir wollen uns hüten, nicht nur programmorientiert zu werden, dass wir in den Dingen, die wir tun, so gut werden und unsere Pläne so weit verfolgen, dass das Gebet keinen Platz darin hat. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich will nichts für mich, dass Gott nicht für mich will. Wollt ihr das? Nein, du wirst nicht. Nichts davon. Denn genau deshalb müssen wir eine Einstellung der Abhängigkeit haben und dem Herrn sei Dank, es hat diese Einstellung bei uns in der Gemeinde gegeben. Ich möchte euch dennoch ermutigen, diese Einstellung immer mehr zu pflegen. Wir haben uns auf Gott verlassen, wir haben uns auf sein Wort verlassen, wir haben uns aufs Gebet verlassen, aber wir brauchen mehr davon. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, sich dem Milieu des modernen Christentums anzupassen, indem wir viel arbeiten und wenig beten. Leute, das ist so schwer zu beten. Es gibt nichts, Leute, es gibt nichts, das wunderbarer ist, als Zeit im Gebet verbracht zu haben. War es nicht schön, am Mittwoch, der Gebetsabend, einfach zu beten? Oder heute Morgen die Gebete, die in der Anbetungszeit gebracht worden sind? War das nicht wunderbar, einfach zu wissen, Gott weiß darum? Es ist wunderbar, dass wir durch das Gebet Seite an Seite auf demselben Weg wie unser Retter sind und darin dessen Wille zum Ausdruck kommt. Nun, leider läuft es nicht immer so und deshalb müssen wir zu diesem Punkt zurück. Und Abhängigkeit ist so wichtig. Wir tun eine Menge Dinge, aber nicht so gut, dass wir sie im Fleisch tun möchten, oder? Lasst uns diese Dinge und diese Abhängigkeit zum Herrn vertiefen. Ich möchte euch noch eine weitere Einstellung geben und das ist eine, die unbedingt in der Gemeinde erforderlich ist und das ist Flexibilität. Flexibilität ist so wichtig. Das bedeutet, wir müssen in der Lage sein, uns zu verändern. Jemand schrieb einmal ein Buch und sagte, die letzten 7 Worte einer Gemeinde seien gewesen, so haben wir das bisher nie gemacht. Und das ist wirklich wahr. Manche Menschen haben das übernommen, was Jesus in Matthäus 15 sagte. Dort überführt er die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie kamen zu ihm, sie konfrontierten ihn und sagten, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Nun, ihr müsst dabei verstehen, dass die Jünger aßen, ohne sich zeremoniell zu reinigen. Nicht physisches Auslassen des Sichwaschens, sondern ohne ein zeremonielles Ritual. Und das war anstößig. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Das war Tradition. Das war etwas Hinzugefügtes. Und Jesus antwortet ihnen darauf und sagt, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Was für eine kluge Antwort. Ich möchte euch etwas sagen. Wir haben alle Erfahrungen gesammelt. In Gemeinden können sich sehr schnell Traditionen anhäufen, die dem im Weg stehen, wozu das Wort uns wirklich auffordert. Und wir sind nicht davon ausgeschlossen. Das geschieht in Gemeinden ständig. Aber wir können das doch nicht so machen. Wir haben doch diese Tradition, wir haben das immer so gemacht. Zum Beispiel sind Gemeinden manchmal auf eine Weise organisiert, die völlig unbiblisch ist. Der Stil ihres Dienstes kann also völlig unbiblisch sein. Und wenn ihr versucht, eine Sache einzuführen, die Gott unter dem göttlichen Mandat eines Gebotes von Gott selbst will, rennt ihr damit direkt in eine Steinmauer. Und das ist die Steinmauer der Tradition. Deshalb muss es in einer Gemeinde eine Einstellung der Flexibilität geben. Bei uns in der Gemeinde müsst ihr recht flexibel sein, denn Dinge ändern sich in ihrer Form gelegentlich. Heute Morgen habt ihr gemerkt, wir haben mal eine andere Anbetungsform und mir gefällt diese Form. Hey, mancher denkt vielleicht, oh, was ist jetzt los? Bin ich im falschen Zug? Nein, wir sind in der Bibelgemeinde Berlin und wir brauchen hier Flexibilität. Manchmal gibt es eine andere Reihenfolge in der Form unserer Anbetung. Wir können nicht ein allgemeingültiges Schema haben, das nicht erfassen und einen Karton packen, denn Gott wirkt durch Menschen und Menschen schwanken. Sie sind stark und schwach, engagiert und weniger engagiert. Manchmal müssen wir irgendetwas ändern und deshalb gibt es ständige Veränderungen. Man kann sich nie einfach hinsetzen und aufgrund einer Routine abschalten. Gemeinde Gottes besteht aus Menschen und es werden immer Menschen bleiben. Und deshalb geht es immer darum, dies aufzugreifen, jenes zu stärken und dieses zu ändern. Und das ist wunderbar, weil wir hoffentlich nie den Unterschied zwischen Routine und Realität durcheinander bringen. Und ich betone, wir wollen nicht das Wahre durch etwas Falsches ersetzen, nur weil wir es immer schon so gemacht haben und Dinge langweilig werden. Das ist nicht der Grund. Wir sind wirklich solche Gewohnheitstiere. Aber das ist sowohl gut als auch schlecht. Es gibt gute Gewohnheiten und dann ist es gut, ein Gewohnheitstier zu sein. Es gibt schlechte Gewohnheiten und es ist schlecht. Das ist wirklich schlecht und schwer, sich abzugewöhnen. Kennt ihr das nicht so? Ja, wir kennen das alle. Wenn man eine Gruppe von Menschen zusammenbringt, die im Prinzip alle mit der Tendenz, sich Gewohnheit anzulegen, geschaffen werden und sich diese Menschen fest an bestimmte Verhaltensweise gewöhnt haben und versucht, sie zu verändern, zu motivieren, ist es erstaunlich, wie resistent sie dem gegenüber sind. Trotzdem muss man manchmal Dinge einfach ändern, damit wir Routine und Realität nicht durcheinander bringen. Es muss also ein wenig Ebbe und Flut, Veränderung und damit verbunden auch Flexibilität geben. Wir alle müssen so sein, und wenn ihr das mit der Abhängigkeit verknüpft, müssen wir flexibel sein, weil wir von Gott abhängen und Gott unter Umständen andere Dinge tut. Es ist traurig zu sehen, wenn manchmal junge Prediger in Gemeinden gehen und den großen Wunsch haben, das Wort Gottes zu lehren und das auch dort anzuwenden und gegen eine Steinmauer von Traditionen laufen. Viele Gemeinden stellen sich so dem entgegen, was Gott sagt, weil sie keine Veränderung zulassen. Möge das nie geschehen bei uns. Sie sagen, oh, wir werden wirklich Probleme kriegen, wenn wir versuchen, das zu tun, weil es bei uns so und so läuft. Meine Güte, die Leute werden total aufgebracht sein, wenn wir etwas daran ändern. Und hier gilt das Wort Jesu. Warum lasst ihr die Traditionen der Menschen den Geboten Gottes im Weg stehen? Seht ihr, und das ist so wunderbar in unserer Gemeinde, als wir hier vor 8 Jahren angefangen haben, das Wort zu verkündigen, zu studieren und zu entdecken, sagten wir, hey, schaut mal hin, hier steht in der Bibel so und so. Wir müssen unsere Handlungen so ändern, dass es dem Wort Gottes entspricht. Und das haben wir versucht immer zu tun. Und dabei müssen wir bleiben. Wir müssen stets belehrbar bleiben. Wir müssen flexibel sein. Und so war es zu Beginn und so blieb es auch. Und das ist wunderbar. Und das gilt auch für unser Privatleben. Und in Apostelgeschichte 16 finden wir ein super Beispiel. Ein wunderbares Beispiel im Leben des Apostel Paulus. Ihr könnt dorthin gehen, wenn ihr wollt. Paulus war immer sehr aktiv. Der ging jedem nach. Der saß nie irgendwie müßig rum. Ich glaube nicht, dass er das tat. Er war einfach ständig in Bewegung. Er hatte seinen Dienst in Galatien und Phrygien beendet. Und das liegt heute in der Türkei. Und er entschied sich dann, gen Süden nach Asien zu ziehen. Hinein nach Kleinasien, ein wunderbarer Ort, ein sehr bedeutsamer Ort. Ihr wisst, die Gemeinden sind dort, die 7 Gemeinden Kleinasiens. Und er machte sich auf den Weg dorthin. Und in der Bibel heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 6, dass der Heilige Geist ihn davon abhielt. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist das getan hat, aber irgendwie legte er ihm Steine in den Weg und er sagte, nein, dort nicht hin, Paulus. Was glaubt ihr wohl, was Paulus tat? Ging er wieder nach Hause und sagte, oh, wir wollen meinen Dienst nicht. Im Dienst in Kleinasien wird gerade niemand benötigt. Wir können nach Hause gehen. Nein, er sagte, okay, wir können nicht gehen. Wir waren bereits im Osten. Wir können nicht nach Süden. Also lasst uns einfach in Norden gehen. Bithynien, Leute, wir kommen nach Bithynien. Lasst uns nach Bithynien gehen. Aber auch hier machte der Heilige Geist einen Strich durch die Rechnung. Du kannst da nicht hingehen. Na gut, lasst uns mal sehen. Wir waren bereits im Osten. Wir können nicht in den Süden oder in den Norden gehen. Mann, da bleibt nur noch der Westen. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name Westermann, obwohl die in den Osten gegangen sind. Nein, er sagt, wir gehen in den Westen. Ruckzuck ging er in den Westen. Wo stand er? Am Meer. Oh, ja, stand er am Meer. Na, was mache ich jetzt? Nun, wahrscheinlich schlief er an diesem Abend ein, während er darüber betete, wohin Gott ihn senden wollte. Denn mitten in der Nacht hatte er eine Vision von einem Mann in Mazedonien. Und der sagte was? Hey, komm hierher. Komm mal rüber. Hilf uns. Und Paulus ging und das Evangelium wurde stark verbreitet und berührte die Welt. Das ist Flexibilität. So ist es, wenn man Christus dient. Und die Gemeinde braucht diese Flexibilität. Dieses Gefühl der Abhängigkeit, dieses Gefühl der Flexibilität, das besagt, Gott, wir verlassen uns auf die Art, wie du uns leitest und wir beugen uns, wann immer du das tust. Oh Leute, das ist so wichtig. Und ich möchte euch nur ermutigen, wenn die Dinge in der Gemeinde sich verändern und in Bewegung geraten, betet einfach mit uns, dass Gott uns in die richtige Richtung führt und seid flexibel, um mit dieser sehr wichtigen Einstellung einen neuen Weg einzuschlagen. Eine weitere grundlegende Einstellung, die ich heute Morgen nennen möchte, ist Wachstum. Die Einstellung des Wachstums. Das ist wahrscheinlich ebenso wichtig wie alles andere, dass wir in uns den Wunsch nach Wachstum verspüren. Den Wunsch nach Wachstum. Sich im Prozess des Wachstums befinden. 1. Petrus 2, Vers 2 fasst das mit folgenden Worten zusammen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Und diese Analogie ist wirklich toll und besagt Folgendes. Das ist übrigens nicht wie die Milch des Wortes und im Gegensatz zu der festen Speise. Das ist eine andere Entsprechung, das ist 1. Korinther 3. Aber hier, was Petrus hier sagt, ist, ebenso wie Babys ein Verlangen nach Milch haben, müsst ihr ein Verlangen nach dem Wort haben, um zu wachsen. Ihr müsst ein Verlangen haben. Nun, wie groß ist das Verlangen eines Babys nach Milch? Fragt Alex. Wir haben genügend Säuglinge in unserer Gemeinde. Ja? Und die Musterkette der Beispiele scheint bei uns kein Ende zu finden. Babys strampeln, schreien, brüllen und haben Wutausbrüche, bis sie ihren Willen bekommen. Ist es nicht so? Letztendlich geht es bei einem Baby nur um zwei Dinge. Das ist ihnen Milch geben und dass ihr euch um die Konsequenzen kümmert, was in der Windel endet. Ja. Das ist der Anfang und das Ende des ganzen Geschäfts. Es ist dieses allverzehrende Verlangen nach einer einzigen Sache, auf das Petrus hier abzielt. Wie stark ist euer Verlangen nach dem Wort? Ist euch das Wort wichtig? Oder ist es euch relativ gleichgültig? Oder seid ihr ein bisschen gelangweilt mit dem, was wir heute Morgen hier tun? Schaut ihr vielleicht auf die Uhr und sagt, meine Güte, oh, das ist tatsächlich schon 12 Uhr. Ich dachte, ich habe hier nur irgendwie eine stehengebliebene Uhr von letzter Nacht. Aber nein, denkt ihr, es ist wirklich schon zu spät, ich muss nach Hause? Ich muss hier raus. Ich habe noch ein paar wichtigere Dinge zu tun. Ich meine, habt ihr wirklich ein intensives Verlangen nach dem Wort? Oder ist es für euch eine Art Drill in Tyrannei, eure Bibel aufzuschlagen, um darin zu lesen? Oder hat die Bibel etwas an sich, das euer Herz magisch anzieht? Habt ihr wirklich das Gefühl, dass ihr wächst? Leute, das ist so wichtig. Wir verfügen nicht alle über dieselbe Kapazität zu wachsen, aber egal wie groß unsere Kapazität ist, wir müssen alle wachsen, soweit es geht. Und wir wachsen, indem wir uns von Gottes Wort ernähren. Und wisst ihr, wir haben so wunderbare Möglichkeiten in unserer Gemeinde, dass wir wachsen können. Sicherlich haben wir alle unterschiedliche Fähigkeiten, aber der Geist Gottes wirkt in unser aller Herzen, um uns zu veranlassen, sein Wort zu lieben. Und in dem Tempo zu wachsen, in dem wir wachsen können. Ich glaube, dass, wovor ich am meisten Angst hätte, wäre, wenn unsere Gemeinde je aufhören würde zu wachsen. Wenn die Leute einfach sagen würden, also mir reicht's. Ja, mehr Theologie kann ich nicht ertragen. Ich bin so voll von Theologie. Ich weiß schon mehr, als mir lieb ist. Wisst ihr, Wachstum erfordert stetigen Hunger. Und ich bete zu Gott, dass wir diese Einstellung nie verlieren. Wisst ihr, Petrus sagte es in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 18, noch auf eine andere Weise. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir lernen nicht nur Fakten aus diesem Buch. Wir wachsen in der Kenntnis unseres Herrn Jesus und Heilandes. Wir lernen nicht nur Fakten kennen, wir lernen ihn kennen. Stimmt's? Seht ihr, wenn wir in die Familie Gottes geboren werden, so seid ihr laut 1. Johannes 2, 13 kleine Kinder und kennt den Vater. Ihr kennt die grundlegenden Dinge. Und dann werdet ihr zu einem geistlichen jungen Mann und das Wort Gottes wohnt in euch. Ihr seid stark, ihr überwindet den Bösen, aber damit ist noch kein Ende. Zuerst kennt ihr ihn auf einfache Weise, dann kennt ihr die Lehre und dann heißt es, ihr werdet zu einem geistlichen Vater, der den erkannt hat, der von Anfang an ist. Wir lernen nicht, um die Lehre zu erkennen. Wir lernen die Lehre, wir lernen diese Dinge, um ihn zu kennen. Wir wollen Gott kennen. Und je mehr wir Gott kennen, umso bereichernder ist die Gemeinschaft mit ihm. Denkt einmal an die wunderbarste Person auf der ganzen weiten Welt, die wunderbarste Person, die ihr je getroffen habt. Denkt daran, wie wunderbar es wäre, wenn nur diese Beziehung immer weiter wachsen könnte. Und dann vergleicht das mit der Erkenntnis des unendlichen heiligen Gottes des Universums in einer wachsenden Beziehung. Sich vom Wort ernähren. Hungert ihr danach? Ist ihr euer tägliches Brot? Könnt ihr mit Hiob sagen, dass ihr das Wort Gottes mehr liebt als eure nötige Speise? Ihr sollten wachsen, aber ihr sagt vielleicht, oh, ich bin schon so lange hier. Ich weiß so viel. Und wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, wo ihr meint, ihr wisst sehr viel, dann seid ihr gerade erst an dem Punkt, wo ihr wirklich nicht wisst, was ihr wissen solltet. Dass ihr nämlich nicht genug wisst. Oh, das ist wahr, ihr habt vielleicht genügend Fakten, aber wollt ihr mir weismachen, dass ihr Gott schon so gut kennt, wie ihr ihn kennenlernen möchtet? Niemals, niemals. Seht ihr, wenn ich einen Abschnitt studiere im Wort Gottes, dann suche ich immer nach dem, was dieser Abschnitt über Gott aussagt. Was kann ich über Gott lernen? Und das ist Wachstum. Nun, ich möchte noch zwei weitere Einstellungen bringen. Treue. Ich glaube, wir sind heute später angefangen, stimmt's? Wir sind heute einige später angefangen, ich habe noch Zeit. Wisst ihr, es gibt sehr viele Christen, die quasi geistliche Sprinter sind. Ein kurzer Sprint und wir sind fertig. Sie melden sich an, sprinten los und hoppladihopp ist alles vorüber. Sie streben nach geistlichem Ruhestand, während Gott wirklich nach geistlichen Marathonläufern sucht. Langstreckenläufern, die bei der Stange bleiben. 1. Korinther 4, 2 heißt es im Übrigen, wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Das müsst ihr langsam auswendig können. Ausdauer und langfristiges geistliches Engagement sind sehr wertvoll. Es ist wirklich schön anzusehen, wenn selbst ältere Menschen sich noch Predigtnotizen machen und alles nieder aufschreiben. Sie sind immer noch begierig und sie sind immer noch fasziniert. Immer dem Wort Gottes treu. Der Wahrheit Gottes, dem Leben Gottes, der Gemeinde Gottes, dem Dienst. Und dann gibt es jene Leute, die Jahr für Jahr lehren und Jünger machen, die langfristige Verpflichtungen eingehen und diese auch einhalten. Sie sind echte Anhänger des Glaubens. Denn was sie tun, basiert nicht auf einem emotionalen Appell. Es basiert nicht auf einer unmittelbaren Reaktion. Es basiert auf Charakter. Und Charakter hat jene Beständigkeit. Und dann gibt es bei uns solche, wie wohl in jeder anderen Gemeinde, die nur dann kommen, wann immer sie meinen, kommen zu können und die vielleicht sogar etwas tun, wann immer sie können. Aber in der Regel können sie nicht, weil sie andere Dinge vorhaben und diese Prioritäten den Vorrang haben. Aber dem Herrn sei Dank, wir haben vor allem diejenigen, die einfach treu weitermachen. Oh, wie wir die Einstellung der Treue benötigen. Das Zeichen eines echten Charakters ist beständiges Engagement und beständige Hingabe. Betrachtet einmal 2. Timotheus Kapitel 4. Ich möchte euch nur ganz kurz das Beispiel hier des Paulus geben. 2. Timotheus 4 und Vers 6 schreibt er, dann sagt er, denn ich werde schon geopfert. Und Paulus wusste, dass er geopfert, dass er sterben würde. Und die Zeit meines Aufbruchs, sagt er, ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Was für eine tolle Aussage. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, Gott, ich kann jetzt sterben. Ich bin bereit. Ich habe es vollbracht. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Wisst ihr, das ist so wunderbar. Aber es ist so traurig, wenn ein Heiliger alt und gleichgültig wird und jemand, der zur Familie Christi gehört, alt und verbittert wird. Und manchmal sieht man sogar Prediger oder Bibellehrer und sie werden alt und irgendwie werden sie sauertöpfisch und bitter und selbstsüchtig und was auch immer. Und man fragt sich, was eigentlich schiefgegangen ist. Aber wo es die süße Gnade des Altwerdens in einem Leben des treuen Dienstes gibt, da ist es eine sehr, sehr wunderbare Sache. Das ist eine so wunderbare Einstellung. Treue. Ein Treuer trägt die Verantwortung und ihr seid da. Ihr erfüllt eure Aufgabe. Und wenn Gottes Kinder zusammenkommen, seid ihr einfach mit von der Partie. Wisst ihr, wenn jeder, hört mal genau zu, wenn jeder, der bei uns hier hin und wieder mal hereinschneit, und hier auftaucht, tatsächlich kommen würde, ich meine tatsächlich beständig hierher käme, wäre das Ergebnis erstaunlich. Es wäre überwältigend. Es gibt so eine große Zahl von Menschen, die sich nicht festlegen und verbindlich werden wollen. Wisst ihr was? Ich treffe solche Leute ständig. Ständig. Die ganze Zeit, egal wo, viele mäkeln an der Gemeinde Christi herum und werden eines Tages dafür Rechenschaft abgeben müssen. Andere sagen, oh, bei uns gibt es keine Gemeinde. Mensch, dann pack deine Sachen und zieh dorthin, wo es Gemeinde gibt. Menschen ziehen für ihren Job um. Hat die Gemeinde keine höhere Priorität als ein Job? Bist du ein treuer Nachfolger oder einer, der Gelegenheiten sucht? Das ist irgendwie traurig. Denn es könnte so viel mehr geschehen, wenn wir treue Menschen haben würden. Und das ist wirklich ein trauriges Kapitel unserer untreuer Seelen. Treue, so wichtig. Einfach beständig zur Anbetung da sein. Beständig dienen. Beständig zu beten. All diese Dinge, aber unsere Gesellschaft ist so verwirrt. Und wir werden in dieser Verwirrung offensichtlich mit einbezogen und in viele verschiedenen Richtungen gezogen. Es ist schwer, sich an die Prioritäten zu halten. Treue ist so wichtig. Nun noch eine letzte Einstellung, das ist die Einstellung der Hoffnung. Hoffnung. Oh, so ein wunderbares Wort. Hoffnung bedeutet Sicherheit für die Zukunft. Es bedeutet, dass wir den Tod nicht fürchten. Es bedeutet, dass wir tatsächlich erwartungsvoll dem entgegensehen, was im Leben und im Tod vor uns liegt. Aber die Worte aus Römer 12,12 sind wirklich toll. Seid fröhlich in der Hoffnung. Der Tod bringt keine Furcht, sondern vielmehr Freude. Er bringt Freude mit sich. Und wenn wir eine Beerdigung haben, so ist sie trotz des Abschiednehmens eine Feier und wir freuen uns und loben Gott. Weil derjenige, den wir lieben, von dem Tal der Tränen zu der Bergspitze hinaufgestiegen ist, an dem die Tränen für immer getrocknet sind. Ein Ort der Krankheit zu einem Ort, an dem es keine Krankheit mehr gibt. Ein Ort des Todes zu einem Ort, an dem es keinen Tod mehr gibt. Von einem Ort der Beschränkungen zu einem Ort des unbeschränkten Lebens. Wir leben in Hoffnung. Wir haben das in Römer 8 gelernt. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Und wir sehen der Ewigkeit, der Christusähnlichkeit erwartungsvoll entgegen. Wir sehen der Erfüllung der Verheißung in Römer 8 erwartungsvoll entgegen, dass wir einen erlösten Leib haben werden, der mit unserer erlösten Seele einhergeht. Und wir werden das Ebenbild Jesu Christi sein. Wir leben in dieser Hoffnung. Leute, wir müssen eine hoffnungsvolle Einstellung haben. Und das sagt uns auf praktischer Ebene Folgendes. Wir verstricken uns nicht zu sehr in dem, was hier vor sich geht. Und wir verstehen, was Jesus meinte, als er sagte, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie zerfressen und wo die Diebe nachgraben und sie stehlen. Matthäus 6, 19 und 21. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist oder da wird auch euer Herz sein. Und wenn euer Herz also da oben ist und auf die Ewigkeit hofft, dann wird euer Schatz da oben sein. Und alles andere wird damit einhergehen. Leute, das ist mein Gebet und ich vertraue darauf, dass ihr nicht für das Zeitliche lebt, für das Vergängliche lebt. Leute, das alles wird die eines Tages alles verbrennen. Ich hoffe, ihr lebt nicht für das Vorübergehende. Und hört mir gut zu, Leute. Wir sollten in der Hoffnung leben. Und das bedeutet, dass unser Engagement für die Investition in das Ewige wesentlich größer ist als unser Engagement für das Vergängliche. Und so betrachten wir unsere Energie und unsere Gedanken und unsere Gebete und Wünsche, unser Geld und all unsere Besitztümer nur als Mittel, um in die ewige Realität zu investieren. Wir leben in der Hoffnung. Wir leben im Hinblick auf die Ewigkeit. Wir blicken in die Zukunft. Und es ist und es wird ein wunderbarer Tag sein. Leute, ich erinnere mich so gerne zurück an die Tage und an die Stunden an Patricia Netzers Sterbebett. Wisst ihr was? Sie wollte nichts mehr von diesen Dingen der Welt hören. Sie liebte es, wenn wir aus der Bibel vorlasen. Und sie bat uns stets, dass wir über die himmlischen Dinge reden würden. Wisst ihr, das ist Hoffnung. Aber wir wollen das nicht nur tun, wenn wir unser Sterben vor Augen haben. Das sollten wir auch vor Augen haben, aber nicht unmittelbar vor Augen haben. Wir tun es jetzt. Und Hand aufs Herz, wer von euch möchte wirklich ohne diese Hoffnung leben? Ich nicht. Wirklich nicht in dieser Welt. Keine Minute. Dank dem Herrn für unsere Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung haben, sagt 1. Johannes 3, Vers 3, ist es eine reinigende Hoffnung. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Hört mir gut zu. Wenn ihr wirklich für die Ewigkeit lebt, wird das eure Existenz in der Gegenwart drastisch verändern. Sie wird sie drastisch verändern. Christsein ist nicht nur eine Hinzufügung zu deinem Leben. Sie verändert dein Leben auf eine drastische Art und Weise. Es ist Zeit, damit aufzuhören, nur Christsein zu spielen. Wir müssen ernst machen. Wenn du deine Hoffnung auf Christus gesetzt hast, dann wird dir kein Schritt in der Nachfolge zu schwer sein. Egal, was die Kosten sind. Lasst uns dafür beten, dass all diese Einstellungen uns prägen. Denn wenn wir das tun, dann werden wir die Gemeinde sein. Dann werden wir zu der Gemeinde werden, wie Christus sich das vorgestellt hat. Lass uns zusammen beten.